Ich habe euch was mitgebracht am Anfang. Ach so, mein Name ist Christoph, für die, die mich nicht kennen. Könnt ihr es erkennen? Das ist so ein Teil, was wahrscheinlich vielen von uns im Moment zu tausendfach Freude bereitet, weil das nämlich gerade aufgeht und da wächst da eine wunderschöne Blume raus. Das ist eine Blumenzwiebel. Ich denke, die meisten von uns, die schon mal in der Erde gebuddelt haben oder so, kennen das. Das wird irgendwann in die Erde eingesetzt und dann ist das über den Winter quasi nicht zu sehen. Man wundert sich, dass es darin überlebt und dann, sobald der Frühling beginnt, fängt das an zu sprießen und dann kommt da eine richtig schöne Blume bei raus und wir sehen es ja rechts und links überall, Freundschaftsinsel oder sonst wo, wie schön das ist. Und diese Blumenzwiebel ist, glaube ich, für viele von uns so ein super Bild für das, was wir letzte Woche gefeiert haben, nämlich Ostern, die Auferstehung von Jesus von den Toten. Also so, wie Jesus in das kühle Grab gelegt worden ist, nachdem er gestorben ist und dann wieder zu neuem Leben erwacht ist, so erwacht auch die Blumenzwiebel, die im Herbst und im Winter in der kalten Erde gelegen hat, zu neuem Leben und fängt an zu blühen. Es ist ein cooles, ein schönes Bild. Aber ich möchte trotzdem die Frage stellen, was feiern wir denn eigentlich genau da an Ostern? Ist das so eine Art, ich sag mal, Frühlingsfest, ein Wiedererwachen des Lebens, was wir feiern, für das die Auferstehung Jesu ein Symbol ist? Was meinen wir eigentlich damit, wenn wir sagen, Jesus ist von den Toten auferstanden? Oder warum ist die Auferstehung eigentlich so wichtig? Und schlussendlich, was hat das mit mir zu tun? Ihr seht also einen Haufen von Fragen und die Predigtreihe heißt ja nicht umsonst Frequently Asked Questions, also häufig gestellte Fragen. Und ich glaube, es gibt Antworten auf diese Fragen und ich hoffe, dass ich heute so ein paar Antworten geben kann. Aber wir werden diese Antworten uns nicht irgendwie ausdenken können, sondern wir müssen dazu in die Texte gucken, die uns in der Bibel gegeben werden, die sich mit genau diesen Fragen mit der Auferstehung beschäftigen. Also, was meinen wir eigentlich damit, wenn wir sagen, Jesus ist von den Toten auferstanden? Es gibt einen Arzt, der nachdem Jesus gestorben auferstanden ist, viel mit Paulus unterwegs gewesen ist, einem Apostel. Und dieser Arzt, der hieß Lukas und der hat ein ganzes Evangelium, das nach ihm benannt ist, geschrieben, das Lukas-Evangelium. Und dort berichtet er auch über die Auferstehung von Jesus. Und ihm war es sehr, sehr wichtig, das immer auch chronologisch zu tun, sehr gut erforscht. Er hat also nicht irgendwas aufgeschrieben, der war Wissenschaftler und wollte das ganz genau machen. Und er berichtet, dass an diesem Sonntagmorgen, also nach Freitag, an dem Sonntag, die Frauen als erstes zum Grab gegangen sind, weil sie Jesus dort einbalsamieren wollten. Das konnten sie am Freitag nicht mehr, weil da der jüdische Sabbat angefangen hatte und dann durfte man nichts mehr machen. Keine Arbeit, das galt als Arbeit. Und deswegen gehen sie ganz früh sonntags morgens, wo das wieder möglich war, dorthin. Und dann finden sie das Grab leer. Dieser Stein ist weggerollt, das Grab ist schlicht leer und sie begegnen Engeln und diese Engel bezeugen, Jesus ist auferstanden. Und dann rennen sie zurück, völlig verwirrt, wissen nicht, was Sache ist, erzählen es den überwiegend Männern. Und das ist ja oft heute genau das Gleiche. Die kapieren es nicht und glauben es nicht. Das ist bis heute so, die Frauen sind oft die Ersten, die es verstehen. Und die Männer brauchen ein bisschen länger. Zwei von den Männern gehen dann an diesem Tag los und wandern in so ein 10 Kilometer entferntes Dorf. Emmaus hieß dieses Dorf. Und unterwegs gesellt sich Jesus zu ihnen. Und sie erkennen ihn aber nicht. Aber sie kommen mit diesem Wanderer da ins Gespräch über die Geschehnisse. Und er erzählt ihnen und erklärt ihnen, dass es doch so sein musste, dass er aufersteht, beziehungsweise dass er gekreuzigt wird und dann aufersteht. Das steht doch alles schon im Alten Testament. Und er zeigt ihnen das, wie das da alles zusammenhängt und so weiter. Und dann bleiben sie an einem Nachtquartier, wo sie eigentlich übernachten wollten. Und Jesus teilt quasi das Abendmahl aus und da erkennen sie plötzlich, das ist ja Jesus und dann verschwindet Jesus vor ihren Augen. Sie sehen ihn nicht mehr und sie machen nichts anderes als sofort zurück nach Jerusalem und sagen es allen anderen. Und da setzt eben der Text ein, ihr könnt ihn gerne mit hier vorne lesen oder auch in eurem Programmheft. Da schreibt Lukas, unverzüglich brachen sie auf, also diese zwei Jünger, und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten.
Man empfing sie mit den Worten: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen, also Petrus, Simon. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Während sie noch am Erzählen waren, stand mit einem Mal Jesus selbst in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Doch sie waren starr vor Schreck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken, sagte Jesus. Und wie kommt es, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Schaut euch meine Hände und meine Füße an, ich bin es wirklich. Berührt mich und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Füße. Da sie es vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Manchmal, wenn ich mit Menschen oder Leuten hier in Potsdam ins Gespräch komme und über ihre Vorstellungen von einem möglichen Leben nach dem Tod, dann gibt es eine sehr, sehr häufige Ansicht, die lautet ungefähr so: Da kommt nichts, da ist nichts. Also mit dem Tod ist quasi Ende im Gelände. Da schaltet einer das Licht aus und dann ist Sense, da ist nichts. Und dann frage ich manchmal: Ja, meinst du wirklich, ist das wirklich so? Würdest du dir nicht wünschen, dass da wenigstens irgendwas wäre? Und die Antwort ist häufig: Nö, nicht unbedingt, ich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Aber das, was ich mir wünschen würde, ist, dass die Leute, mit denen ich zu tun hatte, mich wenigstens in Erinnerung behalten. Also, dass meine Erinnerung oder die Erinnerung an mich nicht sofort mit mir stirbt, sondern dass das sozusagen weiterlebt und hoffentlich auch in guter Erinnerung. Die Frage, die man sich ja stellen muss und kann, ist: Wie ist Jesus denn auferstanden? Ist er quasi auf diese Art auferstanden? Hat er auf diese Art weitergelebt? Also quasi in kollektiver Erinnerung seiner Jünger. So wie wenn man das Erbe eines wichtigen Menschen bewahrt und alles dafür tut, dass Generation für Generation diesen Menschen nicht vergisst. Ist das die Art und Weise, wie Jesus auferstanden ist? Und Lukas und auch die anderen Zeugen machen hier das deutlich: Nee, so ist er nicht auferstanden, er ist tatsächlich auferstanden. Weiß nicht, ob ihr euch schon mal so ein bisschen mit anderen Kulturen beschäftigt habt, vielleicht in Afrika oder auch in Asien oder so. In vielen Völkern und Kulturen bis heute ist es so, dass ein ganz großer Aspekt des Lebens der Glaube an die Ahnengeister ist. Also die Leute glauben, dass wenn jemand stirbt, dass die Seele des verstorbenen Menschen als Geistwesen weiter existiert und auch so weiter existiert, dass sie, diese Seele, dieser Geist, die Möglichkeit hat, das Leben der noch lebenden Leute zu beeinflussen. Und es führt häufig dazu, dass viele dieser Menschen in Angst vor den Ahnengeistern leben und auch ihnen teilweise Opfer bringen müssen, um sie zu besänftigen und so weiter und so fort. Wenn diese Leute auf den Friedhof gehen würden und nach dem Verstorbenen buddeln würden, dann würden sie da was finden, den Leichnam. Obwohl ihr Glaube ist, dass die Seele als Ahnengeist irgendwo existent ist. Oder wie es dann häufig auch gemacht wird, wenn sie diesen Toten verbrennen, die begraben die meistens nicht, sondern verbrennen sie, dann bleibt trotzdem Asche übrig. Und diese Asche, wenn sie die irgendwie konservieren oder aufheben würden, die wäre auch da. Und trotzdem würden sie sagen, ja, diese Person lebt als Ahnengeist, als Seele weiter. Das wäre für sie kein Problem, das wäre kein Widerspruch. Sie könnten ohne Probleme davon ausgehen, der Körper ist da, das ist tote Materie, aber diese Person lebt als Geist, als Seele weiter. Und das ist ja auch eine spannende Frage. Ist Jesus quasi, die Auferstehung von Jesus, ganz ähnlich zu sehen? Müssen wir uns das so vorstellen, dass er als Seele, als Geist weitergelebt hat, indem er sozusagen als, also seinen Jüngern als Ahnengeist erschienen ist? Und auch hier wird sehr, sehr deutlich: Nein, definitiv nein. Er ist nicht bloß ein Geist, ein Gespenst, eine verstorbene Seele, sondern er ist leibhaftig auferstanden, körperlich, geistig und seelisch voll anwesend. Er war ansprechbar, anfassbar. Er selber argumentiert mit seinen Jüngern. Jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, er war nicht Huibu, das Schlossgespenst, sondern er war da, konkret. Und das Krasse ist ja, dass die Jünger es selber nicht glauben wollten. Das berichtet uns Lukas. Als Jesus plötzlich unter ihnen war, da waren sie starr vor Schreck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Also wenn wir uns das heute so vorstellen, die Jünger, ja klar, die waren ja mit Jesus 3 Jahre unterwegs, war ja kein Problem für die, dann stimmt das nicht. Die haben gedacht, da steht ein Geist, die konnten das überhaupt nicht einordnen. Und Jesus sagt zu ihnen, warum seid ihr so erschrocken? Und wie kommt es, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Schaut euch doch meine Hände an und meine Füße, also da, wo die Nägel durchgetrieben worden sind, da, wo die Narben nach wie vor waren. Ich bin es wirklich. Berührt mich und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Und dann isst dahinter noch ein Fisch. Jesus argumentiert mit ihnen und sagt, pass mal auf, eure Vorstellung von dem Geist. Nein, ich bin es wirklich. Ich bin auferstanden. Und dazu kommt auch noch, dass alle Evangelisten bezeugen, das Grab war leer. Also da lag nicht noch die Hülle von Jesus, quasi der Körper, und er schwirrte irgendwo anders als Geist herum. Nein, Jesus ist tatsächlich körperlich auferstanden. Sein Körper, der da war, tot, wurde verwandelt und er ist auferstanden. Also wenn wir sagen, Jesus ist von den Toten auferstanden, dann meinen wir, er ist körperlich auferstanden. Nicht in Gedanken, nicht als Geist, nicht in der kollektiven Erinnerung seiner Jünger, sondern wirklich anfassbar, erlebbar, ansprechbar. Und sein Körper war ein verwandelter Körper, der nie wieder gestorben ist. Jetzt ist die große Frage, ja gut, aber warum feiern wir das? Warum ist das so wichtig? Warum ist die Auferstehung so wichtig? Wir haben in den letzten 2 Monaten den Alpha-Kurs bei Erlebt gemacht. Und an jenem Abend haben wir uns ein Video angeguckt zu bestimmten Themen, zum christlichen Glauben. Und in diesen Videos erklärt Nicky Gumbel, das ist ein Pastor aus London, unterschiedliche Aspekte des christlichen Glaubens. Und in einem Video geht es auch um die Auferstehung von Jesus. Und ich dachte, ich kann es nicht besser, deswegen möchte ich euch gerne einen Ausschnitt aus diesem Alpha-Video zeigen. Und das gucken wir uns jetzt zusammen an.
Ich war lange Zeit kein Christ. Ich stamme aus einer Anwaltsfamilie. Mein Vater war Anwalt, meine Mutter war Anwältin, meine Schwester ist Anwältin. Mein Sohn und meine Tochter haben beide die Anwaltszulassung. Beide Großväter auf beiden Seiten waren Anwälte. Mein Onkel war ein Anwalt. Hätten wir eine Katze, wäre sie bestimmt auch Anwältin. Mein Vater war ein Jude, ein weltlicher Jude. Er entkam dem Holocaust. Viele aus seiner Familie waren da ums Leben gekommen. Meine Mutter ging nicht zur Kirche. Mein Vater bezeichnete sich als Agnostiker. Und ich hatte für mich beschlossen, ich kann nur Atheist sein, schon als Teenager, und zwar ein sehr streitlustiger Atheist. Nicht, dass ich aktiv versucht hätte, Menschen zu bekehren, aber wenn ein Christ versuchte, mich zu gewinnen, dann hatte ich jede Menge Gegenargumente. Und ich wusste nicht, ob man Christen wirklich trauen kann. Nach dem Schulabschluss hatte ich welche kennengelernt. Und sie lächelten immer zu. Das war mir wirklich suspekt. Einen Beweis für das Christentum naturwissenschaftlicher Art wird es nie geben. Naturwissenschaften sind unverzichtbar, aber sie beantworten eine andere Art von Fragen. Sie beantworten Fragen wie, wann und wie entstand diese Welt, aber keineswegs die Frage, wer und warum. Angenommen, ich hätte einen Kuchen, selbst gebacken, für einen Wissenschaftler. Der Wissenschaftler würde herausfinden können, wie er gemacht wurde. Vielleicht sogar auch noch, wann er gemacht wurde. Aber nur ich könnte Ihnen sagen, wer ihn gemacht hat und warum und weshalb. Das weiß nur einer, der Schöpfer des Kuchens. Nur ich kann sagen, den habe ich gemacht. Und nur ich kann sagen, warum ich ihn gemacht habe. Genauso ist es mit diesem Universum. Nur der Schöpfer kann offenbaren, wer diese Welt gemacht hat. Und warum das? Und der Anspruch des christlichen Glaubens ist, dass er genau das getan hat. Der Schöpfer hat sich offenbart. Und er hat sich offenbart in der Person von Jesus. Und dieser Beweis ist nicht naturwissenschaftlicher Art. Es gibt noch andere Beweisarten. sondern ein historischer Beweis. Auf diese Beweisart verließ ich mich als Anwalt. Wir hatten historische Indizien für die Geschworenen, meist Vorfälle aus der Vergangenheit. Sie waren nicht mehr da. Jedes Mal, wenn Geschworene ein Urteil fällen, jedes Mal ist das ein Glaubensschritt. Basierend auf Indizien, auf historischen Beweisen. Ich selbst wäre niemals Christ geworden, wenn ich nicht glauben könnte, dass es Indizien gibt. Ich könnte nicht einfach blind links glauben. Für mich ist der Glaube an Jesus ein Schritt des Glaubens aufgrund solider, historischer Indizien. Warum mit Jesus anfangen, überlegst du vielleicht. Ich hatte nicht einmal an Gott geglaubt. Zum Glauben an Gott kam ich erst durch Jesus, weil nämlich die Auferstehung von Jesus den Schluss nahelegt, dass diese Welt einen Schöpfer hat.
Nein, Jesus ist sicher nicht von den Toten zurückgekehrt. Das ist lächerlich.
Ich glaube ganz sicher nicht, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Nein, das glaube ich nicht.
Ich denke, das könnte eine Metapher sein, oder? Vielleicht war es ja auch ein Drogentrip.
Ja, natürlich ist er auferstanden. Daran glaube ich, absolut. Allein die Beziehung, die ich dem habe, reicht als Beweis.
Ich bin nicht sicher, das habe ich noch nie nachgeschaut. Ich weiß es nicht.
Vier Indizien sprechen für die Auferstehung. Erstens, das leere Grab. Noch nie hat jemand glaubhaft erklären können, wie es kam, dass an jenem ersten Ostertag der Leichnam von Jesus nicht mehr im Grab war. Es gibt alle möglichen Erklärungsversuche. Zum Beispiel, vielleicht haben die Behörden den Leichnam gestohlen. Aber dann hätten sie ihn öffentlich gezeigt, als Gerüchte aufkamen, dass er auferstanden sei. Oder vielleicht haben Räuber den Leichnam gestohlen. Aber als die Jünger hörten, dass Jesus gesehen worden war, da liefen sie zum Grab. Und sie sahen, dass das Grab gar nicht leer war. Die Leichentücher, in die man Jesus eingehüllt hatte, lagen immer noch da.
Das einzig Wertvolle, was die Räuber hätten stehlen können, war noch da. Die Leichentücher waren zusammengefallen wie der Kokon eines geschlüpften Schmetterlings. Und das Tuch, das man Jesus um den Kopf gewickelt hatte, lag sorgfältig zusammengelegt an einer anderen Stelle. Als sie das sahen, glaubten sie. Zweitens, er ist seinen Jüngern erschienen. Jesus wurde mindestens 11 Mal von ihnen gesehen. Einmal sogar von ungefähr 500 Leuten. Manche sagen, das war sicher eine Halluzination. Nun, Halluzinationen treten bei überempfindlichen, sehr nervösen oder fantasiebegabten Menschen auf. Oder bei Krankheit und unter Drogen. Aber die Jünger passen in keine dieser Kategorien. Sie waren Zyniker wie Thomas. Da waren harte Typen wie Fischer und Steuereintreiber und die halluzinieren nicht.
Als drittes Indiz haben wir die enorme Veränderung, die bei den Jüngern stattfand. Das war eine Gruppe von desillusionierten Menschen, verzweifelt über den Tod ihres Anführers. Auf einmal waren sie wie ausgewechselt. Sie sagten, wir haben Jesus gesehen, er lebt wirklich. Und das erzählten sie überall. Später dann wurden fast alle Jünger umgebracht. Gekreuzigt, gefoltert, enthauptet, allein aufgrund ihres Glaubens. Wenn sie die Leute betrogen hätten, hätten sie nur sagen müssen, nein, ist gar nicht wahr. Aber das haben sie nie gesagt, weil sie wussten, es ist wahr. Es hat ihr Leben von Grund auf verändert. Und daraus entstand diese außergewöhnliche Bewegung, die nun den gesamten Globus umfasst. So eine Bewegung sucht ihresgleichen in der Geschichte der Menschheit. Und viertens, es geschieht auch noch heute.
Es gibt heute mehr als 2,3 Milliarden Christen weltweit, in allen Völkern, Kontinenten und Nationen, aus allen sozialen und intellektuellen Schichten. Sie alle sprechen von dieser Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus.
Soweit mal das Video. Und ich glaube, es wird ziemlich deutlich, dass die Auferstehung zeigt, es gibt einen Gott. Also wenn das wahr ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann gibt es einen, der Herr über den Tod und das Leben ist und der über den Naturgesetzen steht. Oder man könnte es auch anders sagen, es gibt jemanden, der über unser Verständnis, über das, was wir normalerweise sehen, über unsere sichtbare Realität hinaus existiert. Ein Gott, der offensichtlich in der Lage ist, Wunder zu wirken. Ein Wunder wie etwas, was wir noch nie erlebt haben, nämlich dass ein Mensch, der gestorben ist, der tot ist, wieder lebendig wird, dass Jesus von den Toten aufersteht. Das macht die Auferstehung deutlich. Ich habe euch noch etwas mitgebracht. Hier, wisst ihr, was das ist? Glaube ich nicht, wäre verwunderlich. Ich verrate es euch. Es hat viele Seiten, kann man ausfüllen. Es ist ein Vertrag. Ein Vertrag, und zwar in diesem Fall ein Musterhausbauvertrag. Nein, da steht nicht unser Name drin, aber was ich damit deutlich machen will, in diesem Hausbauvertrag, da wird alles Mögliche geregelt. Da muss man reinschreiben, wer will das Haus bauen und wer soll das Haus bauen. Und dann wird darin geregelt, genau wer baut, was genau wird gebaut, wie wird gebaut, was passiert, wenn nicht gebaut wird, welche Rechte und Pflichten haben die jeweiligen Parteien zueinander. Also kurzum, was gilt für diesen Hausbau? Jesus hat im Laufe seines Lebens viele, viele krasse Dinge getan. Heilungen, Wunder, er hat sich mit Menschen abgegeben, die von allen anderen gemieden worden sind. Er hat sie geliebt, Zeit mit ihnen verbracht und so weiter und so fort. Aber Jesus hat auch krasse Dinge über sich selber behauptet. Und das ist wirklich erstaunlich. Im Gegensatz nämlich zu fast allen anderen Religionsgründern hat er nicht von sich weggewiesen und gesagt, ja, du musst das und das tun, um in Kontakt mit Gott oder der Macht oder was auch immer zu kommen, sondern er hat gesagt, wenn ihr mit Gott in Kontakt kommen wollt, dann müsst ihr zu mir kommen, weil ich Gott in Person bin. Er sagt zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 36 wird uns das überliefert, dass wir alle Menschen, wir sind von Natur aus Gefangene. Gefangene in unserer Schuld, in unseren vielfältigen Süchten und Bindungen. Und dann sagt er, nur der Sohn, also Jesus selber, kann wirklich frei machen. Das ist schon heftiger Tobak, wenn man das so behauptet von sich. Und Matthäus 11, Vers 28 sagt Jesus von sich Folgendes. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Und an mehreren unterschiedlichen Stellen sagt Jesus über sich, dass er und Gott der Vater eins sind, sodass man an ihm vollkommen perfekt ablesen kann, wie Gott der Vater ist. Mit anderen Worten, wenn man Jesus sieht, dann sieht man Gott. Wenn man eine Beziehung zu Jesus hat, hat man eine Beziehung zu Gott. Und Jesus hat auch immer wieder gesagt, ich gebe mein Leben als Opfer für die Sünden der Menschen, damit die Sünden, die wir alle mit uns schleppen, die wir tun, erledigt sind. Mit anderen Worten, wenn man bei diesem Bild, mit diesem Hausbauvertrag bleibt, dann hat Jesus in diesem Bild alle diese Behauptungen in diesen Vertrag geschrieben, hat gesagt, das ist alles Grundlage, Bestandteil dieses Vertrages, das steht alles da drin. Die Kosten für diesen Hausbau hat Jesus bezahlt, als er am Kreuz gestorben ist, waren ziemlich hoch. Er selbst hat diesen Vertrag mit seinem eigenen Blut unterschrieben. Die Auferstehung ist, wenn man so will, die noch fehlende Unterschrift Gottes von Gott, dem Vater, unter diesen Vertrag. Und mit dieser Unterschrift, mit der Auferstehung Jesu Christi, bestätigt Gott, der Vater, dass alles, was da drin steht, gültig, rechtskräftig und bestätigt ist. Deswegen ist die Auferstehung so wichtig und so relevant. Gott, der Vater, bestätigt durch die Auferstehung von Jesus Christus alles, was Jesus gesagt, getan hat, wofür er gelebt hat, stimmt. Es ist so. Jesus ist mein Sohn. Er hat tatsächlich für die Sünden der Menschheit bezahlt und nicht für seine eigenen. Er ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und der einzige Weg zu mir, dem Vater. Der Vertrag ist gültig und in Kraft, das Haus wird gebaut. Das, was Jesus gelebt und gesagt hat, sein Tod am Kreuz, das ist die Grundlage dafür, dass dieses neue Haus, diese neue Realität Gottes, die neue Schöpfung Gottes kommen wird. Die ist noch nicht sichtbar, aber in Jesus ist sie schon Realität geworden. Jesus ist quasi die Unterschrift Gottes und der Prototyp, das Modell Gottes für die neue Schöpfung. Die Auferstehung von Jesus ist die Unterschrift Gottes unter den Vertrag. Soweit, so gut, denkst du vielleicht. Vielleicht findest du das ja sogar recht logisch von dem, was du jetzt bisher gehört hast, was ich erzählt habe und was wir gesehen haben. Aber dennoch gibt es ein Problem. Das alles scheint uns, wenn wir ehrlich sind, viel zu utopisch. Wir können und vielleicht wollen wir es auch nicht glauben. Warum eigentlich? Eine Möglichkeit ist, es fehlen dir einfach weitere Indizien oder Fakten. Also sind zum Beispiel die Schriften der Bibel zuverlässig, also die Evangelien. Kann sein, dass sie sich das alles ausgedacht haben. Ist das zuverlässig? Und ist das so, dass Jesus das auch alles getan und gesagt hat oder nicht? Und ist das alles überhaupt nachvollziehbar? Also solche Überlegungen. Dann kann ich dir nur Mut machen, beschäftige dich damit. Es ist zuverlässig, es ist so, aber das kann man, da kann man sich mit beschäftigen, das kann man herausfinden. Aber ich vermute, dass es ein weiteres Problem gibt, warum wir Schwierigkeiten haben, der Auferstehung von Jesus Glauben zu schenken. Und ich meine nicht so allgemein, sondern ich meine so konkret, dass sie unser Leben tatsächlich beeinflusst. Und ich glaube, das hat mit einer Sache zu tun, die ich überschrieben habe mit dem Wort Analogielosigkeit. Das erkläre ich kurz. Die Auferstehung von Jesus ist, wenn man so will, völlig einzigartig. Seitdem nie wieder passiert und wir haben so etwas noch nie selber erlebt. Sie ist ohne Analogie, sie ist analogielos. Es gibt ein Buch, das heißt Die Analogie, das Herz des Denkens, ist von zwei Autoren und in der Beschreibung zu diesem Buch heißt es folgendermaßen. Sie steigen in einen Aufzug, mit dem sie noch nie zuvor gefahren sind. Wissen Sie, was Sie tun müssen, um nach oben zu kommen? Natürlich. Und der Grund dafür sind die Analogien. Der Aufzug funktioniert wie alle anderen Aufzüge. Alles, was wir wissen, setzen wir in Beziehung und schaffen es dadurch, Ähnlichkeiten zu entdecken, uns im Chaos der Welt zurechtzufinden. Und diese Ähnlichkeiten machen wir uns täglich und meist ganz unbewusst im Umgang mit Neuem und Fremden zunutze. Ich glaube, das kennt jeder von uns. So funktionieren wir. Wenn wir irgendwas erleben, dann versuchen wir das in Analogie zu etwas zu bringen, was wir vielleicht schon kennen oder was uns irgendwie bekannt vorkommt. Und deswegen fällt es uns nicht schwierig zu glauben, dass aus dieser Zwiebel um diese Jahreszeit eine schöne Blume herauskommt, weil das kennen wir. Das haben wir schon zigmal erlebt. Jeden Frühling, immer wieder, haben wir das mitbekommen. Und deswegen fällt es uns nicht schwer, wenn wir jetzt vielleicht eine andere Zwiebel sehen, die ganz anders ausschaut oder vielleicht eine kleinere, zu denken, ja, kein Problem, das kann passieren, das kennen wir. Aber dass ein Mensch wieder lebendig wird, nachdem er tot gewesen ist und dann gleich ist wie vorher und doch total anders, das ist bisher nie vorgekommen und absolut anders als unser Erleben. Vielleicht warst du schon mal bei einer Reanimation von jemandem dabei, keine Ahnung, vielleicht hast du es auch selber schon mal vorgenommen. Vielleicht sogar schon mal bei einer Totenauferweckung, weiß ich nicht. Also wird uns in der Bibel berichtet von Lazarus, der schon ein paar Tage im Grab gelegen hat und den Jesus aus dem Grab gerufen hat und er rausgekommen ist. Diese Menschen waren tot oder so gut wie tot und sind wieder lebendig geworden. Aber ihr Körper unterlag danach weiter dem Verfall. Sie sind wieder krank geworden, sie sind gealtert und einige Jahre später sind sie gestorben und nicht wieder zum Leben gekommen. Das war bei Jesus anders. Er ist nie wieder gestorben, sondern er lebt. Und das ist ja das, was alle Christen weltweit bezeugen. Jesus lebt. Wir haben es sogar in unserem Namen. Er lebt. Die Auferstehung von Jesus lässt sich nicht beweisen. Uns fehlen die Analogien, die Ähnlichkeiten. Wir haben keine vergleichbaren Erlebnisse dafür parat. Und ich glaube, deshalb fällt uns das so schwer zu glauben, konkret zu glauben, wirklich zu glauben. Aber uns bleibt nichts anderes übrig, uns auf das Zeugnis von vielen Menschen zu verlassen, die diesen auferstandenen Jesus gesehen haben
und zu vertrauen und dann auch hoffentlich zu erleben, wie dieser Jesus selber in unserem Leben Realität wird. Der Apostel Paulus, der war zu Beginn seiner Laufbahn, wenn man so will, ein absoluter Gegner der ersten Christen. Er hat sie verfolgt, er hat sie gefangen genommen und auch töten lassen, wenn es ging. Weil er von der Lehre der Auferstehung Jesu Christi absolut nichts hielt. Er hielt sie für brandgefährlich und absolut unglaublich. Bis zu dem Tag, an dem er den auferstandenen Jesus selber gesehen hat. Das war für ihn der absolute Gamechanger, der Wendepunkt. Danach war sein Leben einmal komplett anders ausgerichtet. Er hat den Rest seines Lebens damit verbracht, Gemeinden zu gründen, die diese Wahrheit im Mittelpunkt ihres Bekenntnisses hatten, nämlich Christus ist von den Toten auferstanden. Aber auch für die Leute damals, auch die Leute in den Gemeinden, war diese Auferstehung nur schwer zu glauben. Sogar manche Christen haben das bezweifelt. Und so schreibt Paulus an eine Gemeinde in Korinth einen Text, der so Standardtext ist für die Auferstehung, nämlich 1. Korinther Kapitel 15. Ich möchte euch ein paar Auszüge daraus vorlesen. Paulus schreibt, Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, also des Alten Testamentes, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigt er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Und dann Vers 12, Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Paulus sagt den Korinthern hier eigentlich das: Warum zweifelt ihr an der Auferstehung? Wenn das nicht passiert ist, dann ist der ganze Vertrag ungültig. Da stehen tolle Sachen drin, aber er gilt nicht. Das sind Fake News, die ihr verkündet, wenn Christus nicht auferstanden ist. Aber, so sagt er, es gibt glaubwürdige Indizien. Fragt doch die Leute, denen Jesus erschienen ist. Die meisten leben ja noch. Ich kann euch die Adressen geben, ihr könnt hinfahren. Wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist der Tod der Stärkste. Selbst der Sohn Gottes hat keine Chance gegen ihn. Dann ist dein und mein Leben, sagt Paulus, so wie diese Zitrone hier. Was macht man mit einer Zitrone? Man presst sie aus. Und wenn man das gut machen will, so richtig. Paulus sagt, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann musst du so viel aus deinem Leben rauspressen, wie nur geht. Dann gib Gas, denn morgen bist du tot und dann bleibt nichts mehr übrig. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist,
dann ist die zentrale Leitfrage deines und meines Lebens, zumindest wenn du das meiste mitnehmen willst, was bringt mir das jetzt, hier und heute? Was bringt mir das? Das ist deine Frage. Rücksicht auf andere nehmen, warum? Was bringt mir das jetzt? Nächstenliebe und sogar Feindesliebe, warum? Verzicht und Entbehrung um Gottes Willen, sicher nicht. Bewahrung der Schöpfung, Engagement für die Ausgegrenzten und Armen, Hilfe für Notleidende und Kranke, können andere machen. Wenn diese Welt das Produkt von Evolution ist, der Stärkste frisst den Schwächeren, um seine Gene an die nächste Generation weiterzugeben. Wenn alles rein materialistisch ist, der Tod unausweichlich und das Ende markiert, warum um alles in der Welt sollten wir dann nicht schauen, dass wir der Stärkere sind und fressen, anstatt aufgefressen zu werden? Genau das schreibt Paulus. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen, weil wir eben nicht alles rauspressen, was geht. Doch, so sagt Paulus, es verhält sich ja anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Oder in anderen Worten, das Beste kommt noch. Das Hier und Jetzt ist vorläufig. Das heißt, ich muss nicht alles aus meinem Leben rausquetschen. Ich kann verzichten, weil ich weiß, das Beste kommt noch. Ich werde nicht zu kurz kommen. Und gleichzeitig, und das ist das Krasse, führt es nicht dazu, dass ich sage, alles hier ist ja irgendwie dann egal und es spielt keine Rolle. Im Gegenteil. Dein Leben ist hier absolut wertvoll. Dein Leben hier zählt. Es ist nicht egal, ob du liebst, ob du teilst, ob du Rücksicht nimmst, ob du dich für Gott einsetzt oder ob du um seinetwillen verzichtest. All das zählt absolut. Warum? Weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Ist es wahr, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Kannst du das glauben? Willst du das glauben? Wenn ja, wird es dein Leben verändern, nachhaltig und für alle Ewigkeit. Wenn du das glauben willst, dann lade ich dich jetzt ein, mit mir zusammen ein Gebet zu sprechen. Ich werde ein paar Sätze laut beten. Und wenn du willst, kannst du dann das gerne zu deinen Worten machen. Musst du nicht, kannst du leise, kannst du laut machen, wie du willst. Aber ich möchte dir die Gelegenheit dazu geben, weil ich glaube, dass die Auferstehung und der Glaube an die Auferstehung der Game Changer ist. Das wird uns bezeugt, das ist die Unterschrift. Damit dreht sich alles in deinem Leben. Vielleicht nicht sofort spürbar in allen Bereichen, aber es ist so, wie die Bibel sagt, wer an Christus glaubt, und zwar an den Gekreuzigten und Auferstandenen, bei dem ist etwas Neues geworden, eine neue Schöpfung hat begonnen. Und so ist es. Ich lade dich ein, mit mir zusammen zu beten. Gott, mir fällt es schwer zu glauben, dass du von den Toten auferstanden bist. So etwas habe ich noch nie erlebt und es sprengt auch meine Vorstellungskraft. Und gerade deshalb bitte ich dich, dass du mir hilfst zu glauben, dass du auferstanden bist. Ich bitte dich auch, dass das, was du am Kreuz getan hast, für mich gilt. Bitte vergib mir meine Schuld und nimm mich als dein Kind an. Schenk mir ein neues Leben, dass ich jetzt anfange zu leben und in alle Ewigkeit mit dir leben darf. Danke. Amen.